Bevor ich in die Predigt starte, möchte ich gerne noch mit uns beten, dass Gott einfach unsere Herzen öffnet für das, was er heute Morgen uns sagen möchte. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du überall auf der Welt derselbe bist. Herr, wir danken dir, dass du hier bei uns derselbe bist wie in einem Land in Afrika. Danke, dass du derselbe bist wie in Asien, wie in Amerika. Überall bist du derselbe Gott. Und Herr, gerade wenn wir heute auch für die verfolgten Christen beten, Herr, wollen wir das in dem Bewusstsein tun, dass du überall derselbe bist. Derselbe gute Gott, der mächtig ist, der kraftvoll ist und dem alles möglich ist, Herr. Und zu diesem Gott kommen wir heute Morgen. Und Herr, ich bete jetzt auch darum, dass du hier vor Ort, aber auch bei jedem Einzelnen zu Hause mit deiner Gegenwart präsent bist. Herr, ich bete so sehr, dass das, was du heute Morgen sagen möchtest, dass das unsere Herzen erreicht, dass es uns berührt, dass es uns trifft und Herr, dass es uns auch dazu ermutigt, wirklich heute und aber auch darüber hinaus im Gebet für die Menschen einzutreten, die in Verfolgung leben und die einfach gerade auch jetzt ganz aktuell in schwierigen Situationen in ihrem Alltag stehen. Amen. Es ist schon ein paar Tage her und vielleicht kennt der eine oder andere das, dass man nachts mal nicht schlafen kann. Ich bin also auf die Toilette gegangen, habe mir was zum Trinken geholt und habe mich dann an das Wohnzimmerfenster gestellt und rausgeschaut in den Himmel. Und in dem Moment habe ich gedacht, wer könnte jetzt wohl alles auch genau in diesem Moment irgendwo auf der Welt stehen und in den Himmel schauen? Vielleicht bei dem einen, wie bei mir, ist es gerade Nacht, bei dem anderen ist es gerade morgens, bei dem anderen ist gerade Nachmittag und die Sonne scheint hell und wir schauen gemeinsam in den Himmel. Jeder von diesen Personen schaut in den Himmel, in denselben Himmel und doch sind die Menschen so ganz unterschiedlich. Da ist zum Beispiel ein Vater in Deutschland, der sich nachts um seinen kranken Sohn kümmert. Obwohl er todmüde ist, hält er einen Moment inne, schaut in den Nachthimmel und dankt Gott für die tägliche Versorgung. Da ist zum Beispiel eine Frau in Spanien, die sich Sorgen um ihren Job macht, weil dieser seit der Corona-Pandemie nicht mehr sicher ist. Sie dankt Gott beim Blick in den Sonnenaufgang dafür, dass ihre Nachbarin Fragen über den Glauben gestellt hat. Da ist ein Mann, der in Algerien einen Hauskreis leitet und immer wieder in der Unsicherheit lebt, ob er von den Behörden erwischt wird. Er schaut nachmittags in den sonnenklaren Himmel und dankt Gott dafür, dass er immer wieder Kraft bekommt, durchzuhalten. Und da ist ein kleines Mädchen in Pakistan, das mit seiner Familie tagtäglich ums Überleben kämpfen muss. Beim Blick in den Sonnenuntergang dankt sie dafür, dass ihr Leben Jesus Christus gehört. So viele unterschiedliche Menschen auf der Welt, so viele verschiedene Lebenssituationen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dürfen wir wissen, dass wir mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen auf dieser Erde verbunden sind durch diesen Glauben an den einen wahren, an den lebendigen Gott. Und gerade heute dürfen wir uns dieser Verbundenheit neu bewusst machen. Jeder von uns ist nicht nur verbunden mit den Menschen, mit denen wir blutsverwandt sind oder mit denen wir befreundet sind, sondern als Kinder Gottes sind wir mit all den Menschen verbunden, die ebenfalls an Jesus Christus glauben. Heute ist Gebetstag für verfolgte Christen und wir wollen einfach ganz bewusst diesen Tag nutzen, um für die Menschen einzutreten, die gerade in Verfolgung leben. Ich finde es ganz toll, dass in jedem Jahr auch immer besondere Länder im Fokus stehen. In diesem Jahr sind es die Länder Algerien, Kuba und Pakistan. Und wir wollen heute ganz speziell für das Land Pakistan beten. Und da werde ich euch nachher auch noch mit hineinnehmen. Verbunden. Verbunden sein mit den Menschen auf der ganzen Welt. Und ich möchte uns heute ein paar Punkte mitgeben, wie wir mit diesen Menschen verbunden sind. Zum einen, verbunden im Leid. Hebräer 13, Vers 3, da steht, denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Ich lese es nochmal vor. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Ich stelle mir immer, wenn ich diesen Vers lese, eine Frage. Wie kann ich diesen Schmerz fühlen? Ich habe ihn selber nicht erlebt. Ich weiß, dass es Leute auch in unserer Gemeinde gibt, die Misshandlung erlebt haben. Vielleicht aufgrund ihres Glaubens oder auch aufgrund von anderen Dingen. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich vielen von uns so geht, dass wir Gott sei Dank so eine Verfolgung, wie es der Hebräerbriefschreiber auch beschreibt, nicht erleben mussten. Dass wir ganz viele Dinge, die wir in der Bibel lesen über Verfolgung, was Menschen erleiden müssen und auch das, was wir heute lesen können von Menschen, die gerade ganz aktuell in Verfolgung stehen, das nicht erlebt haben. Und ich frage mich, wie können wir das dann fühlen? Wie können wir das teilen, dieses Leid? Und mir ist eine Situation eingefallen, wo ich gedacht habe, ja, das hilft vielleicht dem einen oder anderen von euch auch. Ich habe eine Freundin und deren Papa ist vor einigen Jahren aufgrund einer schweren Krankheit gestorben. Und eine andere Freundin und ich, wir haben uns mit ihr zusammengesetzt und wir haben einfach Zeit mit ihr verbracht. Wir haben zusammen geredet, wir haben geschwiegen und wir haben sogar manchmal auch gelacht, wenn sie irgendwie eine witzige Situation erzählt hat, die sie mit ihrem Papa erlebt hat. Wir waren einfach da und ich kannte ihren Papa gar nicht persönlich. Und doch habe ich in diesem Anteilnehmen habe ich gemerkt, dass ich angefangen habe, mit ihr mitzufühlen, diese Situation mit ihr zu teilen und ein Stück dieser Last von ihren Schultern abzunehmen. Und ich habe gedacht, genauso ist es eigentlich, wenn wir über verfolgte Christen nachdenken. Ja, ich weiß, viele von uns haben nicht erlebt, dass sie ins Gefängnis geworfen werden aufgrund ihres Glaubens. Viele von uns mussten es nicht erleben, dass ein geliebtes Familienmitglied getötet wird aufgrund des Glaubens. Und doch können wir Anteil nehmen. Und ich glaube, dass es auch eine Entscheidung ist in unserem Herzen, ob wir das möchten. Darf Gott in deinem Leben dieses Mitfühlen, darf er das in dir wirken? Darf er das in deinem Herzen wirken, dass du sagst, ja, ich möchte dieses Leid mit meinen Geschwistern, ich möchte das teilen, weil ich möchte für sie eintreten im Gebet. Ich möchte, dass sie wissen und auch in ihr spüren, hey, da ist jemand, der betet für sie, der tritt für sie vor Gott ein. Dieses Anteilnehmen an der Lebenssituation eines verfolgten Christen, das möchten wir jetzt ganz praktisch tun. Ich möchte euch gerne ein Video zeigen und ich möchte an der Stelle betonen, dass auch die Kinder, die jetzt gerade mitgucken, gerne mitgucken dürfen. Wir haben uns bewusst für ein Video entschieden, das ganz speziell auch für den Kindergottesdienst gemacht wurde, damit einfach auch jeder da mitschauen darf. Das schauen wir uns jetzt an.
Hallo, ich bin Sarah. Ich lebe hier in Pakistan. Besonders in der Stadt ist es wirklich ganz laut und verrückt und heiß auf den Straßen. Papa sagt, man muss einfach aufmerksam sein und dann passiert auch nichts. Aber das sagt Papa immer. Ich muss immer aufpassen, was ich sage und mit wem ich rede. Ich wurde schon mal mit Steinen beworfen, nur weil ich gesagt habe, dass ich Christin bin. Viele Menschen hier mögen es gar nicht, wenn man sagt, dass man an etwas anderes glaubt, als im Islam gelehrt wird. Papa sagt, allein dass wir hier leben, zeigt, dass es auch etwas anderes geben kann als den Islam. Das macht besonders den strengen Muslimen Angst. Deswegen hassen sie uns. Aber das heißt nicht, dass uns alle Leute hier hassen. Der Staat erlaubt uns, dass wir unsere eigenen Kirchen haben. Aber mein bester Freund Faisal darf nicht mehr mit mir spielen. Und ich verstehe das nicht. Seine Eltern haben es verboten. Faisal und seine Eltern sind Muslime. Sie haben zu ihm gesagt, Sarah ist Christin und Christen sind dreckig. Er musste sogar die Stifte wegschmeißen, die ich ihm geschenkt habe, obwohl Rot seine Lieblingsfarbe ist. Jetzt habe ich gar keine Freunde mehr. Nur noch mein Bruder, aber der ist so alt. Der ist schon 20 und muss immer arbeiten. Mama und Papa arbeiten auch immer und ich muss auch schon viel helfen. Wir haben fast kein Geld. Meine Eltern haben viele, viele Schulden und können sie mit dem Lohn für ihre Arbeit hier nicht abbezahlen, weil sie Christen sind und wir zu wenig verdienen. Früher bin ich noch in die Schule gegangen, aber jetzt nicht mehr. Wegen der Arbeit, aber auch, weil ich nicht so viel alleine rumlaufen darf und weil die großen Schüler gemein zu mir sind. Meine Eltern wollen mich beschützen. Aber ich habe schon viel schlimmere Geschichten gehört. Hier an der Straße habe ich früher oft mit einem Straßenkehrer geredet. Er war auch Christ. Viele Christen in Pakistan haben so schlechte Arbeit wie er oder meine Eltern. Jedenfalls wurde er verjagt. Die Nachbarn sagten, er hat den Propheten Mohammed beleidigt. Das nennen sie Blasphemie. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Oh, tut mir leid. Wir essen nur einmal am Tag. Was würde ich nur dafür geben, mal wieder Mamas Curry mit Reis zu essen? Heute Abend gibt es nur Brot, glaube ich. Aber es ist schon spät. Ich muss wieder in die Ziegelfabrik. Du bist auch Christ, oder? Kannst du für mich und alle anderen Christen hier in Pakistan beten? Unser Leben als Christen hier in Pakistan ist nicht einfach, aber es ist das Schönste für uns, wenn ihr betet.
Ja, vielen, vielen Dank. Mich hat das Video sehr berührt, weil es irgendwie so dieses das Alltagsleben von Christen und auch von Kindern so nahe bringt. Und sie wünscht sich einfach nur ein Curry von ihrer Mama und weiß, aber es gibt nur Brot. Und das sind so ganz alltägliche Dinge, die für uns vielleicht teilweise so weit weg sind, weil es für uns so normal ist, dass die Mama das Lieblingsessen kocht oder wir zu Hause genug im Kühlschrank haben. Die Bitte des Mädchens, dieser Bitte wollen wir heute auf jeden Fall auch nachkommen. Das machen wir zum Ende der Predigt. Ich möchte uns einfach den Vers noch einmal lesen. Hebräer 13, Vers 3. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Ja, verbunden im Leid. Ich möchte als zweiten Punkt gerne uns mit reinnehmen in verbunden im Auftrag. Römer 1, Vers 14, das steht, denn ich fühle mich allen verpflichtet, ob sie nun unserem Kulturkreis angehören oder nicht, ob sie gebildet oder ungebildet sind. Diese Worte schreibt ein Mann, der heißt Paulus, der in vielen Ländern Menschen von Jesus Christus erzählt hat und Kirchen gegründet hat. Paulus hatte auf jeden Fall einen besonderen Auftrag von Gott. Und trotzdem gilt dieser Auftrag, Menschen mit der Liebe Jesu in Verbindung zu bringen, jedem von uns. In Matthäus 28, Vers 19 steht, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Geht zu allen Völkern. Zu ihnen hingehen und natürlich auch mit ihnen über Jesus Christus sprechen. Ich habe erlebt, dass sich ganz oft schon ein Gespräch entwickelt, wenn man einfach ehrlich über seinen Alltag berichtet. Und ich glaube, dass bei jedem von uns, wahrscheinlich jedem von uns, Jesus einfach ein untrennbarer Bestandteil unseres Lebens ist. Mehr noch, er ist die wichtigste Beziehung in unserem Leben. Und ich glaube, wenn man mit Menschen im Gespräch ist, dann kommt es unweigerlich auch dazu, dass die wichtigste Beziehung in unserem Leben auch in irgendeiner Form zur Sprache kommt. Die Frage ist natürlich, möchten wir das und lassen wir das auch zu, dass Menschen Fragen stellen dürfen oder dass wir auch Anteil geben an unserem Leben. Zu Jesus und seiner Botschaft stehen. Das ist im Umsetzen des Auftrags das Wichtigste, dass wir dazu stehen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Verfolgten Christen ist es klar, dass sie durch das Bekennen ihres Glaubens in großer Gefahr stehen. Manche erleben, wie die Sarah, von der wir gehört haben, manche erleben das in Einschränkungen im Alltag, dass einfach die Jobs, die sie bekommen können, eigentlich gar nicht für den Lebensunterhalt ausreichen, dass sie, wie sie erzählt hat, auch schon mal mit Steinen beworfen wurde. Das kann aber auch ganz andere Auswirkungen noch haben. Trotzdem stehen sie zu ihrem Glauben, weil es ihnen so wichtig ist, dass andere Menschen von Jesus hören, dass sie ihn annehmen und ja, dass sie einfach Jesus Christus als ihren Retter und Erlöser kennenlernen können. Wie sieht das in deinem und in meinem Leben aus? Ich möchte euch gerne in eine wahre Geschichte mit hineinnehmen. Ich habe auch meinen Mann gefragt, ob ich das erzählen darf. Ich, wie ihr wisst, bin ich mit einem ganz tollen Mann beschenkt. Und wenn ich, bis heute ist es so, dass ich manchmal schlucken muss, wenn er mir Dinge aus seiner Vergangenheit erzählt, was er alles schon so erlebt hat oder was Freunde von ihm erlebt haben. Und ich möchte euch gerne eine wahre Geschichte aus seinem Leben erzählen, die mich in dem Zusammenhang total berührt hat, weil es auch so deutlich macht, dass Verfolgung gar nicht so weit weg ist und wir sogar Menschen in unserer Gemeinde haben, die das ganz persönlich auch erlebt haben. Mein Mann kommt aus dem Iran und er hat aufgrund von verschiedenen Umständen schon in verschiedenen Ländern versucht, Heimat zu finden. Er hat in Indonesien auf einer Parkbank zum ersten Mal von einem persischen Christen vom Evangelium gehört. Indonesien ist auch eines der Länder, wo Verfolgung herrscht, wo der Großteil der Menschen Muslime sind. Hat dort zum ersten Mal aber trotzdem auf der Parkbank von einem Menschen ja das Evangelium nahegebracht bekommen. Er hat dann, als er in Australien war, für ein Jahr in der Bibel gelesen, aber ja, das war jetzt nicht so ernsthaft, sondern er hat einfach gedacht, okay, ich setze mich mal so ein bisschen damit auseinander und ist dann nach der Zeit in Australien für 3 Jahre in der Türkei gewesen, hat dort gelebt. Dort in der Türkei hat er zum Glauben an Jesus Christus gefunden und ist dort auch in eine Kirche gegangen, hat dort gedient und war dort in dieser Zeit. Es kam dann dazu, dass er durch verschiedene Umstände zurückgegangen ist in den Iran. Und er war mit einem Freund unterwegs und die haben sich dort angestellt in der Schlange, um eben wieder in den Iran zurückreisen zu können, um sich wieder registrieren zu lassen, kontrolliert zu werden und so weiter. Sein Freund ist kurz auf die Toilette gegangen und in der Zeit sind sie ein Stück in der Schlange nach vorne gerückt. Und als der Freund zurückkam, hat er Mehrdad nicht mehr gesehen. Und dann hat Mehrdad seine Hand gestreckt und hat gesagt, guck mal, hier bin ich. Und vielleicht weiß der eine oder andere von euch, dass mein Mann hier ein Tattoo hat mit einem Kreuz. Das hat er sich damals in der Türkei stechen lassen. Und blöderweise ist genau in dem Moment ein Wachmann neben ihm gestanden und hat es gesehen und hat sofort gesagt, sie müssen mitkommen. Sein Freund hat ihm später gesagt, er ist davon ausgegangen, dass Mehrdad nicht mehr zurückkommen wird. Und es war dann tatsächlich auch so, dass er verhört wurde, beschimpft wurde und dass die Behörden ihm gesagt haben, er soll seinen Glauben absagen, wenn er das nicht tut, dass er dann ins Gefängnis kommt. Mehrdad hat mir gesagt, dass für ihn es in dem Moment so war, dass er komischerweise überhaupt keine Angst hatte. Er hat gesagt, er hat so einen Frieden in seinem Herzen gespürt und er wusste nicht, wie geht die Situation aus. Ihm war klar, dass die Chance sehr groß ist, dass er jetzt ins Gefängnis kommt. Aber er hatte trotzdem einen großen Frieden und hat gesagt, nein, ich stehe zu meinem Glauben, ich gehöre Jesus und es bleibt auch so. Und dann hat Gott wirklich ein Wunder getan. Durch eine andere Situation, die kam plötzlich ein anderer Mann noch mit rein in den Raum und hat gesagt, ey, ist was passiert, es gab irgendwie einen Tumult, es gab irgendwie Aufruhr und dann haben die sich nicht mehr um ihn kümmern können und haben ihn einfach wieder rausgeschickt. Für mich und für ihn auch ein Riesenwunder, weil die eigentlich schon gesagt hatten, er muss jetzt ins Gefängnis. Sein Freund, wie gesagt, war total überrascht, dass Mehrdad überhaupt wieder zurückgekommen ist, weil der wusste, dass er Christ ist. Mich hat diese Geschichte von ihm auch so demütig gemacht oder macht mich auch heute demütig, weil ich weiß, was er auch selber erlebt hat an Anklagen, an Beschimpfungen, aber eben auch an dieser Brisanz, dass du weißt, hey, wenn ich jetzt zu meinem Glauben stehe, dann komme ich ins Gefängnis. Und Gott hat in der Situation ihn daraus befreit. Aber wir wissen auch alle, dass es ganz viele Situationen gibt, in denen die Christen dann wirklich ins Gefängnis kommen und eben nicht rauskommen, wie mein Mann es erlebt hat. Dankbar. Ich bin von Herzen dafür dankbar, weil sonst wäre wahrscheinlich mein Mann heute nicht hier. Und das ist auch mein letzter Punkt, verbunden in der Dankbarkeit. Immer wieder, wenn ich Berichte höre von Menschen über Menschen, die in Verfolgung stehen, spüre ich eine tiefe Dankbarkeit, die diese Menschen ausstrahlen. Dankbarkeit, dass sie zu Jesus Christus gehören. Dankbarkeit für das, was Gott trotz allem in und durch ihr Leben tut. Mir ist es neu bewusst geworden in den letzten Wochen und Monaten, dass Dankbarkeit nicht so ein netter Einstieg fürs Gebet ist, dass man mal sagt, ja Gott, ich bin dankbar für das, ich bin dankbar für das. Und dann kommt eine ganz, ganz lange Reihe von Bitten, die wir an ihn richten möchten, sondern dass Dankbarkeit eine Herzenshaltung ist. Und dass wir in allem irgendeinen Grund finden, dankbar zu sein. Dass Gott uns mit so vielem beschenkt hat und dass Gott uns auch das von uns erwartet, dass wir dankbar sind. In der Bibel lesen wir das ganz oft, dass Gott uns auffordert, seid dankbar in allen Dingen, seid dankbar. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir von verfolgten Christen lernen dürfen. Gerade verfolgte Christen, die durch sehr schwierige Situationen gehen, würden niemals das Geschenk des Lebens, das sie in Jesus Christus haben, aufgeben. Sie sind dankbar für das, was Jesus schenkt, auch wenn das bedeutet, dass sie verfolgt werden. Sie entscheiden sich dafür, dankbar zu sein. Verbunden im Leid, verbunden im Auftrag, verbunden in der Dankbarkeit. Ich habe zum Einstieg der Predigt uns ein paar Beispiele gegeben von Menschen, die in schwierigen Situationen stehen und die trotzdem voller Dankbarkeit zu Gott beten und ihm danken für das, was sie haben dürfen. Menschen, die in herausfordernden Situationen dankbar sind. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns, dass wir dort, wo wir in schwierigen Situationen stehen, in den Himmel schauen dürfen und uns an das erinnern dürfen, was Gott in unserem, in deinem und meinem Leben tut. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass mit diesem in den Himmel schauen soll einfach ein Stück weit ein Beispiel sein. Aber das ist eine Sache, die jeder von uns tun kann. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du das nächste Mal in den Himmel schaust, dann halte doch einen Moment inne und sag Gott, danke, danke für das, was du konkret in deinem Leben erlebt hast. Und ich sag euch, es gibt mindestens eine Sache, die jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, erlebt hat. Und das ist, dass wir errettet sind von unserer Schuld. Und selbst wenn das Einzige ist, was du in diesem Moment sagen kannst, dann sag ihm das immer wieder. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass wenn du das nächste Mal in den Himmel schaust, dass du dich daran erinnerst, dass du verbunden bist mit ganz, ganz vielen Menschen auf dieser Erde, mit ganz vielen anderen Christen, die in Situationen stehen, die teilweise so, so viel härter sind als das, was du und ich gerade aktuell erleben. Und dass wir für diese Menschen beten und für sie einstehen im Gebet. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun. Ich möchte euch gerne in ein paar Folien mit reinnehmen. Ich habe schon gesagt, wir werden heute für das Land Pakistan beten. Wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich auch wenn ihr zu Hause seid, für Algerien, für Kuba und für andere Länder beten. Ihr seht hier auf der ersten Folie den Weltverfolgungsindex. Es ist, kommt jedes Jahr neu raus. Das ist ein Index, wo die meistverfolgten Länder auf der Welt, in der so einer Liste aufgezeichnet sind. Und die dunklen roten sind die 10 Länder, in denen Verfolgung am stärksten ist. Orange sind dann die nächsten und gelb diejenigen, die wo auch Verfolgung herrscht, aber etwas weniger. Absoluter Spitzenreiter ist jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren Nordkorea. Das ist auch immer noch so. Und ganz, ganz viele Länder, die auf diesem Index stehen, sind muslimische Länder. Nicht alle, aber die meisten davon. Genau, und dann gehen wir mal in die zweite Liste, zweite Folie. Pakistan ist eine Region in Südasien und auch dort ist die Hauptreligion Islam. Auf dem Weltverfolgungsindex, also diese Liste, die wir gerade gesehen haben, ist Pakistan auf Platz 5, also viel Verfolgung in diesem Land. Aus Pakistan haben wir auch diese Geschichte von der Sarah gehört. Und wir wollen jetzt für Pakistan beten und die Gebetsanliegen seht ihr auf der kommenden Folie. Zum einen ein Dankgebet, vielleicht hat der eine oder andere das mitbekommen, dass eine Christin, Asiya Bibi heißt sie, die Geschichte von ihr ging auch durch die Medien. Es gab ganz viel auf der ganzen Welt Unterstützer, die gefordert haben, dass sie freigelassen wird. Das hat auch funktioniert und sie ist Gott sei Dank inzwischen in Freiheit. Gebetsanliegen. Beten wir, dass die Christen in Verfolgung Jesus treu bleiben und im Glauben wachsen. Beten wir für Christen im Gefängnis um Gottes Beistand. Beten wir, dass die Behörden Christen gerecht behandeln und das Blasphemiegesetz nicht mehr missbraucht wird. Blasphemie heißt, dass man den Propheten Mohammed oder auch Allah beleidigt. Und oftmals wird schon eine kleine Situation, die gar nicht explizit was mit dem Glauben, mit dem islamischen Glauben zu tun hat, bei Christen verwendet, um denen zu unterstellen, dass sie eben negativ über den Islam gesprochen haben. Und das ist mit Blasphemie gemeint. Beten wir um Schutz vor Anschlägen und Heilung für alle, die durch Angriffe verletzt wurden. Beten wir für Christinnen um Bewahrung vor Entführung, Vergewaltigung und Zwangsehe. Wir machen das jetzt so, dass ich alle, die an dem Bildschirm sind, gerne einladen möchte. Die Folie wird weiterhin auch für euch zur Verfügung stehen, dass ihr einfach zu Hause betet für diese Situationen. Und vor Gott für diese Menschen eintretet. Wir machen das hier so, dass ihr gerne von eurem Platz, wenn ihr möchtet, auch laut beten könnt. Wir dürfen ja jetzt aktuell gerade nicht in so kleineren Gruppen zusammenkommen. Aber ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir gemeinsam einfach beten. Und das könnt ihr entweder tun, indem ihr in eurem Herzen betet, aber auch indem, dass ihr laut betet, wenn ihr das gerne möchtet. Und ich werde einfach den Anfang und dann auch den Abschluss machen. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Herr, wir danken dir dafür, dass du Asiya Bibi gerettet hast, dass du sie herausgeführt hast. Herr, wir wissen aber auch, dass so viele Menschen, so viele Christen jetzt gerade aktuell im Gefängnis sind, dass sie schwierigste Situationen erleben müssen. Und Herr, wir wollen jetzt für sie beten und für sie eintreten. Herr, wir wollen jetzt speziell auch für die Menschen in Pakistan beten. Herr, wir wollen denken an so Kinder wie eine Sarah, die das erlebt, was es bedeutet, im Alltag mit Diskriminierung zu tun zu haben, mit Anfeindung zu tun zu haben. Herr, wir beten für die Kinder, Herr, die vielleicht ihren Papa im Gefängnis haben, die nicht wissen, wann er nach Hause kommt und ob er nach Hause kommt. Herr, wir wollen für sie eintreten und um deine Versorgung bitten.